Mein Name ist Ebert Wolf und freitags mache ich auf YouTube und Twitch einen Videostream, oft zusammen mit Gästen zum Thema Softwarearchitektur. Zuhörer können dabei auch live im Chat Fragen stellen und mitdiskutieren. In diesem Podcast gibt es die Audiospur von Softwarearchitektur im Stream. Weitere Informationen, Sketchnotes, Übersichten über weitere Folgen gibt es unter software-architektur.tv. Viel Spaß beim Zuhören. So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Softwarearchitektur im Stream. Heute mit Jutta. Hallo Jutta.
Hey Eberhard.
Hi. Schön, dass du die Zeit gefunden hast. Jutta macht schon ganz lange was zum Thema Agilität, gerade auch so Agilität im Großen. Und bei der Vorbesprechung hatten wir dann irgendwie diskutiert, das ist ein Thema, was ihr halt sehr am Herzen liegt, das Thema Architektenrolle ist, gerade im Bereich von agilen Projekten. Und das fand ich ist ein super Thema, um es halt hier auch im Stream zu diskutieren. Und ja, das ist so ein bisschen das Thema. Und wir haben irgendwie einen Trailer gedreht diese Woche. Und da hattest du gesagt, it depends. Und das ist natürlich irgendwie so eine super generische Aussage. Vielleicht magst du das mal erläutern. Also wovon hängt es denn nun tatsächlich ab an der Stelle?
Ja, also ich möchte erstmal sogar ein bisschen noch weiter ausholen, wo ich herkomme. Das ist genau auch richtig, dass ich da in der Agilität schon ewig zu Hause bin. Aber ursprünglich habe ich angefangen mit Softwareentwicklung. Also ich habe programmiert, bin dann irgendwie so ein Stück weitergewandert, mehr Richtung Design, Patterns, sowas als Thema. Und dann war Architektur auch eine ganze Zeit mein Thema. Jetzt aber wirklich, ja, da merke ich wieder, wie alt ich bin, seit vielen Jahren tatsächlich eben Agilität als Hauptthema, und da spielt eben Architektur auch immer wieder eine Rolle. Und man sagt ja oft so, naja, das liegt alles beim Team und das Team hat den Fokus, einen Geschäftswert zu entwickeln, und in der Verantwortung von dem Team liegt damit auch alles, einschließlich eben das Erstellen der Architektur. Und dann kommt immer wieder die Frage, aber wie stellt man dann das sicher, dass die Architektur dann auch trägt und das unterstützt, was man wirklich macht und auch nach vorne oder mit anderen Produkten zusammengeht oder so weiter und so weiter. Und da ist einfach die Antwort, die, genau wie du sie gesagt hast, so typische Beraterantwort, naja, es kommt ganz drauf an. Und Ich möchte es gerne heute mal nutzen, zu gucken, auf was kommt es denn eigentlich an. Und allen voran kommt es darauf an, darauf zu schauen, was für eine Art System entwickeln wir denn. Sprich, ist das wirklich was ganz Neues? Ist es ein System, was schon längst im Markt ist und mehr oder weniger da nur noch dran ändern oder Erweiterungen machen und sowas? Das heißt, wie stabil ist eigentlich dieses System bezogen drauf, was für Arten von Veränderungen kommen da viele oder wenige, und sind die eher so, dass die praktisch immer wieder das System so aus der Bahn werfen oder nicht? Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt oder die andere Seite ist, wie gut kennen wir uns eigentlich mit dem Produkt aus? Und Produkt meine ich da jetzt gerade sowohl mit der Technologie, die wir einsetzen, als auch mit der Domäne, um die es geht, also mit der Fachlichkeit. Und das heißt, das drückt eigentlich aus unsere Sicherheit oder Unsicherheit mit dem Produkt. Ist das irgendwie was ganz Neues, was sowieso noch gar niemand gebaut hat, dann sind wir super unsicher. Oder ist es was schon eher so Commodity ist und schon tausendmal gemacht wurde, dann sind wir uns halt sehr sicher, sowohl wahrscheinlich in der Technologie als auch in der Domäne. Also diese zwei Faktoren, auf die, finde ich, kommt es hauptsächlich an. Also Änderungen, die reinkommen, und unsere Sicherheit beziehungsweise Unsicherheit mit dem, was wir machen.
Gut, also finde ich erstmal spannend. Bei den Veränderungen wäre für mich die Frage, das ist ja eigentlich eine Prognose für die Zukunft. Und also das Problem mit der Zukunft ist halt immer, dass sie sich schwer prognostizieren lässt. Wie kriege ich das denn raus, ob ich jetzt irgendwie viel oder wenig Veränderungen haben werde in meinem System?
Na, angefangen damit, ist dieses Produkt schon lange auf dem Markt oder nicht? Also ist das eher irgendwas, wo wir auch Neuland betreten und das so explorativ haben oder auch eine, wie es so schön heißt, emergente Architektur haben oder evolutionär vorgehen, sind alles solche Wörter, die da mit reinfließen. Das heißt, irgendwie, ja, man erobert sich praktisch dieses Land zusammen, dann liegt auf der Hand, dass viele Änderungen reinkommen werden, weil wir eben ganz viel dazulernen werden. Also da braucht man gar nicht so richtig den Blick in die Kristallkugel.
Das heißt, du sagst, wenn ich halt sozusagen die etwas tue, was ich halt schon vorher mal gemacht habe im Wesentlichen, dann kann ich das halt abschätzen und es wird eher gering sein. Und wenn es halt irgendwie was völlig anderes ist, dann werde ich halt ein hohes Maß an Änderungen haben, vermutlich. Muss irgendwie darauf reagieren. Ich habe irgendwann,
Nur ganz kurz, da kommt gleich nämlich schon ein anderer Faktor rein, das ist nämlich die Zeit. Je länger wir uns mit diesem Produkt beschäftigen, desto besser können wir auch mit Änderungen umgehen, desto weniger werden wahrscheinlich auch kommen, desto sicherer sind wir uns. Also das heißt, die Zeit ist irgendwie noch orthogonal dazu einzuordnen und je mehr wir am Anfang stehen von der Entwicklung, desto unsicher ist alles, desto mehr Änderungen kommen, weil wir gar nicht so richtig wissen, was es eigentlich sein soll.
Okay. Und wie reagiere ich da drauf? Also wenn ich jetzt sage, ich bin halt am Anfang und ich bin halt irgendwie unsicher, was soll ich dann tun? Also was für Ableitung hat das für mich als Architekt oder Architektin?
Ich weiß, du fragst zwar gerade das so rum, ich würde trotzdem lieber gerne andersrum anfangen.
Okay.
Weil es vielleicht auch einfacher zu beantworten ist und das andere sich dann besser ableiten lässt. Nämlich, wir kennen uns mit dem System aus, das ist schon lange da, wir sind uns sicher über Technologie und Business und so weiter. Das heißt, das ist ein stabiles Umfeld und in diesem Fall ist es meistens so, dass sowas reicht wie tatsächlich das Team hat die Gesamtverantwortung für die Architektur oder wenn ich jetzt in einem eher im großen Umfang bin, sprich mit vielen Teams an dem System arbeite, dann kann sowas ausreichen wie so eine Community of Practice, wo man sich immer wieder austauscht über was steht denn an in der Architektur, auf was muss man gerade achten. Oder auch der klassische Chefarchitekt, der eben dann immer wieder so drüber schaut und passt das dann alles. Also das wäre so das eine Ende des Spektrums. Und jetzt springen wir mal gleich direkt an das andere, was du angesprochen hast und danach gefragt hast. Das heißt, wir sind in einer Welt, die eher super komplex ist und auch instabil ist. Und da habe ich zumindest die besten Erfahrungen damit gemacht, dass wir uns eine Unterstützung holen für die Architektur. Ich nenne das ganz gerne ein technisches Service-Team. Bei Team Topologies wird es oft auch genannt, jetzt mit Plattform-Teams oder auch Enabling-Teams. Beide kommen hier zum Tragen. Für mich ist es eher so etwas wie einen technischen Service, weil die eine Dienstleistung anbieten, was in dem Fall die Architektur angeht. Und es kann Architektur in verschiedenen Bereichen sein. Also es kann so wirklich die Grundarchitektur sein, aber es kann auch sein, wir bewegen uns in einem Umfeld, da ist so die Basis eigentlich ganz, weiß ich nicht, da kennen wir uns mit aus, aber vielleicht alles, was so User Experience angeht, ist komplettes Neuland, um diesen Begriff zu strapazieren für uns. Und da brauchen wir eher so diese Unterstützung. Das heißt, wir haben ein separates Team, was sich nur darauf konzentriert, so diesen Grundaufbau zu leisten, egal ob das jetzt für die User Experience ist oder keine Ahnung, wie wir uns in der Cloud verhalten oder sonst irgendwas, und bieten das praktisch als Dienstleistung an für die Teams, die die Features drauf aufsetzen.
Das würde jetzt aber bedeuten, dass wir mehrere Teams haben, nicht? Also wir reden dann gleich von einem größeren Projekt. Wenn ich jetzt irgendwie ein Scrum-Team habe oder also ein Two-Pizza-Team oder wie auch immer man es nennen will, wie mache ich es dann?
Ja, bei einem Scrum ist eine interessante Frage, weil ich ganz selten in diesem Umfeld bin. Ja, da ist noch die Frage, können wir das im Team tatsächlich leisten, neben dem, dass wir die Business-Funktionalität wirklich machen? Also, weil das muss ja schon ein Stück auch Hand in Hand gehen, also dass der Unterbau geleistet wird und die Funktionalität, die erstellt wird. Da entweder ist es dann so, dass wir tatsächlich das versuchen, im Sprint zu machen und zu sagen, okay, wir wollen gerade diese Business-Funktionalität erstellen, aber unser System leistet das gerade noch nicht. Wie können wir jetzt die Architektur so aufbauen, dass sie das tatsächlich leistet? Was so ein bisschen auch in die Richtung geht, wie das ist, wenn ich ein separates Team tatsächlich habe. Der Begriff war ja vorher auch technisches Service-Team, weil es eine Dienstleistung ist. Das heißt, dieses Team ist auch eher getrieben von dem, was an Business-Funktionalität gefordert wird. Und das Gleiche gilt dann eben auch für ein einzelnes Team. Das heißt, wir gucken uns an, sind denn eigentlich die Funktionalitäten, die wir erstellen müssen. Und das treibt dann die Architektur, um halt auch das zu vermeiden, dass wir uns irgendeine Architektur ausdenken, die so Elfenbeinturm-mäßig ist.
Okay, hört sich soweit ja erstmal, also hört sich deutlich nachvollziehbar an. Vielleicht noch eine Frage an der Stelle. Was meinst du eigentlich mit Architektur? Meinst du damit eher, welche Technologien wir benutzen oder die Aufteilung des Systems oder beides? Also welche Handlungsfelder siehst du da eigentlich genau?
Also es kann tatsächlich beides sein. Meistens liegt das, so wie ich das immer erfahre, darin, welches jetzt der Themenbereich, der für uns tatsächlich diese viele Änderungen hat oder auch, wo wir diese große Unsicherheit drin haben. Also meistens ist es nicht im kompletten ganzen Umfeld, sondern es lässt sich einschränken. Deswegen war auch vorher dieses Beispiel. Es kann auch sein, es ist rein der UX-Bereich und alles andere ist irgendwie, das sind wir fein, ja. Es kann sein, es ist tatsächlich irgendwie die Technologie. Und dann wäre das eher, wenn ich jetzt wieder mit den Team Topologies Begrifflichkeiten um mich werfe, dann wäre das eher dieses Enablement, was eben fehlt. Das heißt, wir müssen erstmal das Know-how aufbauen in einer bestimmten Technologie. Und auf der anderen Seite, wenn es jetzt tatsächlich mehr diese Unsicherheit ist, na wie passt denn eigentlich alles zusammen, dann geht es sogar darum, irgendwie, ja, wie sind überhaupt, naja, egal ob es jetzt Schichten sind oder haben wir eher aufbauend auf Services oder welche Architektur brauchen wir überhaupt für unser System hier? Also wiederum, es kommt drauf an, bezieht sich auf die Änderungen, die wir sehen und eben unseren Unsicherheitsfaktor. Und der Punkt ist eigentlich der, dass wir den schon auch noch differenzieren können, bezieht sich das aufs gesamte System oder auf welche Elemente im System denn eigentlich?
Okay, du hast jetzt ganz viel gesprochen von Team Topologies. Magst du das noch erläutern?
Ah, ja, genau. Also das ist eben ein neues Buch, wenn es dann so neu ist. Von jetzt, hoffentlich habe ich die Namen richtig, Matthew Skelton und Manuel Peiss, und heißt Team Topologies. Und die sind eben hergegangen und haben so gesagt, naja, man braucht eigentlich unterschiedliche Arten von Teams, je nachdem, was man gerade macht. Ich habe das deswegen jetzt gerade als Begrifflichkeit verwendet, weil ich halt sehe, dass so, was weiß ich, auf Twitter oder LinkedIn oder so wird da gerade das häufig referenziert, also auch diese neuen Begrifflichkeiten. Und es geht eben darum, auch da zu sagen, eigentlich sagt man auch da genau, es gibt nicht nur die Scrum-Teams, die eben diese Funktionalitäten bereitstellen, sondern es gibt eben auch, also die Business-Features bereitstellen, sondern es gibt eben auch Teams, die zum Beispiel ein Enablement machen, die dafür sorgen, dass das Know-how aufgebaut wird oder die für eine bestimmte Plattform zuständig sind, und die werden dann eben Plattform-Teams genannt. Also so, deswegen habe ich jetzt gerade diese Begrifflichkeit gewählt, weil ich dachte, vielleicht kennt sich der eine oder andere damit auch aus und hat das schon benutzt oder ja gelesen.
Und auf jeden Fall ist es sonst irgendwie ein guter Tipp, mal auf das Buch zu gucken. Genau.
Ja, das ist auf jeden Fall super. Genau.
Ach so, genau, das ist jetzt noch eine Frage, die mir ein bisschen sozusagen auf der Zunge liegt, auch gerade weil ich irgendwie diesen Blogartikel über Wasserfall geschrieben habe. Also du sagst halt, naja, wenn wir mit relativ wenig Veränderung rechnen, dann gehen wir halt anders um mit den Herausforderungen rund um Architektur. Und das ist irgendwie ist natürlich auch nachvollziehbar. Jetzt könnte man ja mal die ketzerische Frage stellen, aber wir reden ja über Architektur im Rahmen eines AGM-Projekts. Und wenn wir keine Veränderung haben und eigentlich alles wissen, warum machen wir es dann überhaupt agil?
Ja, genau. Das jetzt muss ich mich ja outen. Ich habe den Artikel noch nicht gelesen von dir.
Ja, es war nur eine Entschuldigung.
Aber ist ja okay, ist meine Antwort jetzt darauf. Also man kann sich überlegen, wie auch immer man das macht. Ich verwende Agilität deswegen bei jeglicher Art Projekt in einer unterschiedlichen Variante. Also mir ist es auch egal, ob das nachher Scrum oder Kanban oder irgendwas heißt oder gar keinen Namen hat, aber von eher so von den Prinzipien her und den Werten her ist es für mich eben Agilität, was mich leitet. Und zwar ganz einfach deswegen, weil ein agiles Vorgehen mich nachts schlafen lässt. Und was ich damit meine ist, wenn ich agil vorgehe, dann kann ich mich darauf verlassen, dass ich immer weiß, was der aktuelle Zustand des Systems wirklich ist. Oder auch wenn man noch den anderen Begriff des Projekts oder Produkts eben verwendet, dann weiß ich genau, wo wir hier stehen, weil ich mich nicht auf Dokumente verlassen muss, was ich bei Wasserfall eben eine ganze Zeit lang machen muss. Ja, irgendwie sind wir fertig mit Requirements, Anforderungen oder haben wir das Design schön gemacht und was auch immer alles, ja. Sondern ich kann mich darauf verlassen, darüber, dass ich einfach das System anschaue. Und entweder dieses Feature ist da oder es ist nicht da. Und es tut entweder das oder es tut das nicht. Ja. Wohingegen eben bei Wasserfall ich einfach erst viel später merke, zum Beispiel, haben wir uns vertan beim Design oder sind die Anforderungen vielleicht doch nicht so, wie wir es uns gedacht haben? Also das sind für mich einfach viel mehr Unwägbarkeiten drin, als wenn ich agil vorgehe. Also von daher, ja, man kann auch fast sagen, das ist egoistisch, weil ich sehr gerne nachts gut schlafe und mir da nicht den Kopf zerbreche und denke, oh, ja, wann ist der Moment, wo ich dann die Ampel tatsächlich auf Rot stellen muss, weil wir plötzlich merken, und das ist ja dieses plötzlich so in Anführungszeichen, dass eben der Zustand nicht so ist, wie wir irgendwie meinten, dass er wäre.
Genau, also nicht genau, das finde ich ist ein super Plädoyer dafür. Kennst du eigentlich Projekt Mikado? Da musste ich gerade daran denken, wegen der roten Ampeln.
Ja.
Das ist halt diese Geschichte mit genau so einem Szenario, wo man halt mehrere Projekte hat. Und Projekt Mikado ist das, der zuerst die rote Ampel macht, verliert. Und die anderen können halt auch nicht liefern, aber nicht die machen dann eben, sagen dann später, also wenn die nicht liefern können, dann können wir leider auch nicht liefern und dann hat das Team eben verloren.
Genau. Ja, und das ist leider so.
Ja, genau. Ist also ein beliebtes Spiel. Genau, und offensichtlich kennst du es auch. Hier ist eine Frage reingekommen über das Formular bei softwarearchitektur.tv. Die fand ich ganz spannend. Wie sieht es mit Hardware- und Software-Teams aus, also Komponententeams, die in klassischen Unternehmen häufig zu finden sind? Angenommen, man hat mehrere Teams für Hardware- und für Software-Komponenten. Die Aufteilung in Feature-Teams, Cross-Delivery-Teams ist nicht immer trivial. Eigentlich ist es ein organisatorisches Problem, das da meist mit Architekturrollen gelöst wird. Ich dachte, also das passt ja ein bisschen vielleicht zu diesen Team-Topologies. Ist das was da eine Rolle spielt? Also ist jetzt irgendwie ein Ausflug in eine ganz andere Sache, aber hast du da eine Meinung zu?
Es ist insofern auch schwierig, weil das auch so ein, es kommt ganz drauf an, irgendwie Frage-Antwort ist. Also in den Hardware-Projekten, Systemen, wo ich involviert war, die waren auch unterschiedlich. Da hatten wir, jetzt muss ich gerade mal überlegen, ich glaube, bis auf einmal es auch immer getrennt gehabt von wegen die Hardware-Teams und die Software-Teams. Aber das Wichtige war eher, dass wir von vornherein ganz eng kommuniziert hatten und auch versucht haben, sowohl in der Hardware als auch in der Software eben in Iterationen zu arbeiten. Das Problem softwareseitig ist natürlich, dass ich mit dem, was ich erstelle, meistens nicht so schnell oder meistens, das stimmt gar nicht. Ich glaube, wir hatten das nie hingekriegt, um hier mit einem Extrem irgendwie zu kommen, nie hingekriegt, wirklich schnelles Feedback zu kriegen. Weil das Feedback, was man kriegt man üblicherweise eher über eine Simulation und nicht auf der neu erstellten Hardware. Also weil einfach die Rhythmen unterschiedlich sind. Jetzt ist aber die Frage eigentlich eine ganz andere, merke ich gerade. Wie bin ich jetzt da hingekommen? Also die Frage war, dass man das mit Rollen löst. Also die Architektur jetzt auch oder die Zusammenarbeit. Also der Kern eigentlich war ich vielleicht gar nicht so falsch mit diesem, dass die Kommunikation ist sehr, sehr eng und die Abstimmung, inwiefern hat man diese Iterationen, also dass die eben zusammenpassen oder nicht. Also das ist eigentlich für mich immer der Schlüssel gewesen bei den Hardwareentwicklungen.
Okay, das ist spannend, weil was du damit ja jetzt sagst, ist, dass also diese berühmten cross-funktionalen Teams, die eben alle Rollen in einem Team haben und dann irgendwie Features implementieren, das ist zumindest mein Verständnis, da hast du ja jetzt gerade gesagt, na ja, also wenn ich halt Hardware entwickeln muss, so deine Erfahrung, dann trenne ich es halt auf in ein Hardware-Team und ein Software-Team. Das heißt, da gibt es eine Grenze, wenn ich es jetzt richtig, also wenn ich es richtig interpretiere. Also wenn ich halt Hardware und Software entwickle, dann so deine Erfahrung oder das, was du gesagt hast, dann sollte ich nicht unbedingt ein Team aus Hardware- und Softwareentwicklern zusammenstellen.
Also bis auf einmal, da hatten wir das wirklich als ein Team gemacht, aber meistens hat sich das nicht angeboten, das wirklich zu kombinieren, einfach weil die Rhythmen so unterschiedlich sind, also die Rhythmen bezogen auf, wie kriege ich eigentlich das Feedback, wie schnell kann ich eigentlich von irgendwas tatsächlich was draus lernen. Das Wichtige ist aber, dass man trotzdem sicherstellt, dass die sich so schnell wie möglich immer wieder treffen. Also, dass ich halt diese Verzahnung von Hardware und Software häufig genug habe.
Okay. Aber an der Stelle würdest du halt den Kompromiss eingehen und halt eher getrennte Teams machen. Also sozusagen aus eigenem Interesse da noch eine weitergehende Frage. Und was ist mit einem UI-Team oder einem Team für eine App? Also wenn ich jetzt eine App baue für Android, das sind und nicht, ich habe irgendwie ein Backend, dann habe ich ein ähnliches Thema. Also ich habe irgendwie zwei getrennte Artefakte, das kann ich halt nicht, also die sind halt getrennt, genauso wie Hardware und Software ja getrennt sind. Und da könnte ich ja jetzt auch auf die Idee kommen, da diese cross-funktionalen Teams zu durchbrechen.
Ist für mich insofern ein anderes Thema, weil dieses Argument, was Sie vorher gesagt haben, mit diesen unterschiedlichen Rhythmen, wie schnell kriege ich das Feedback, hier nicht der Fall ist, sondern ich kann sowohl beim Backend als auch beim Frontend schnell zu dem Feedback kommen und ich komme sogar, speziell wenn wir jetzt das Backend anschauen, schneller zum vollständigen Feedback dadurch, dass die ganze Strecke eben ständig integriert wird. Also das ist für mich schon ein Unterschied. Und jetzt vielleicht noch ein ganz, ich weiß nicht, ob er wirklich kurz ist, aber mal so ein kleiner Blick auf Hardware, mit der ich es zu tun hatte. Also ein System war zum Beispiel, da hatten wir entwickelt die Maschinen für die Chipproduktion. Das heißt, das sind riesen Geräte einfach. Und bis so eine Maschine, und es ging darum, diese Maschinen neu zu entwickeln. Also das sind diese Maschinen, die nachher, was weiß ich, Intel oder Texas Instruments oder so kaufen, um ihre Chips zu produzieren. Aber erstmal geht es darum, wie entwickle ich überhaupt diese Maschinen? Und auf der Maschine läuft natürlich auch ein Stück Software, ja, klar. Aber vielleicht kriegt man dadurch schon eine andere Vorstellung dazu, dass vermutlich diese Feedback-Zyklen ganz anders sind als die ich eben in der Software da habe. Und wenn du halt was Kleineres nimmst, was ich auch schon hatte, wie Onboard-Units für Autos oder auch irgendwelche im Auto, die, jetzt komme ich nicht auf den richtigen Begriff, aber wo so diese so die Hauptsysteme heutzutage integriert werden, wie Navi und Media und so weiter. Das hat einen eigenen Namen, komme ich gerade nicht drauf. Da ist es häufig was anderes, weil ich da auch viel mehr mit Zulieferern und so arbeiten kann und es eher ein Zusammenstecken ist und ich da auch schnellere Feedbackzyklen oft haben kann. Also es, von daher ist es echt schwierig zu sagen, bei der Hardware ist es so und wenn keine Hardware dabei ist, ist es anders. Also nur um da mal einen anderen Blick drauf zu kriegen. Aber du wolltest was ganz anderes fragen, Entschuldigung.
Nee, das passt aus meiner Sicht da super rein. Vielleicht noch eine letzte Frage in dem Kontext. Das heißt also, wenn ich jetzt dass ich gezwungen bin, eine Software durch den iOS-Shop oder durch den Android-Shop zu bringen, das ist dann und dadurch halt längere Zeiten habe, um es halt in Produktion zu bekommen, das ist sozusagen noch nicht ausreichend für, um diese Teamstruktur aufzuteilen, sondern da könnte man das immer noch cross-funktionale Teams machen.
Okay. Sehe ich auf jeden Fall so. Zumal, da sprichst du jetzt wieder ein weiteres Thema an, was ich finde, was oft auch übersehen wird. Wir gehen so ein bisschen weg, zwar von der Architekturrolle, aber ist vielleicht auch egal. Und zwar mit dieser Idee, dass immer, wenn man irgendwie was fertig hat, tatsächlich das auch raus auf den Markt gibt, das ist nicht unbedingt, das geht nicht unbedingt einher, meiner Meinung nach. Also das sind für mich oft unterschiedliche Entscheidungen. Also das eine ist, ich möchte gerne das Feedback kriegen auf das, was wir bauen. Da kann ich unterschiedliche Mittel hernehmen, um dieses Feedback zu kriegen. Das kann ich intern haben. Ich kann auch irgendwelche Beta-Tester haben oder sonst irgendwas. Aber die Entscheidung, dass wir es jetzt rausgeben auf den Markt und wirklich verkaufen, das ist für mich weniger eine technische Entscheidung, sondern mehr eine Marketing-Vertriebsentscheidung. Und von der Technologieseite her stellen wir das bereit, das so häufig wie möglich zu tun. Aber es heißt nicht unbedingt, dass wenn wir jetzt in der Lage sind, das ständig ein neues System hier zu produzieren, dass es tatsächlich auch ständig an den Markt geht.
Okay, super. Ja, ich glaube, das ist eine super Aussage an der Stelle. Du hast recht, wir wandern ein bisschen irgendwie ab von dem Thema, was wir eigentlich mal hatten. Hier gibt es eine andere Frage, auch über das Formular. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen, also um sozusagen da wieder in das Thema reinzukommen, das ist, glaube ich, so ein bisschen eine der großen Kernfragen schlichthin von einem Martin E. Und zwar sagt er, setze ich einen Architekten oder eine Architektin in ein agiles Team, führe ich eine Sonderrolle ein und störe das Team und deren Eigenständigkeit. Setze ich ihn oder sie neben über das Team, muss das Team immer wieder fragen und wird auch abhängig und kann sich nicht mehr austoben. Brauche ich überhaupt noch einen Architekten oder eine Architektin oder sind mehrere architekturell gebildete Teammitglieder sinnvoller? Und das ist ja so ein bisschen, also nicht, wenn ich halt ein Scrum-Team angucke, da gibt es ja nicht den Architekten, da gibt es halt eben Teammitglieder und das läuft ja so ein bisschen in eine ähnliche Rolle, in eine ähnliche Frage an der Stelle.
Genau, also beim Scrum-Team würde ich auch normalerweise sagen, das müssten wir eigentlich so hinkriegen, da, also wenn es nur ein Team ist, wenn es tatsächlich so eine relativ, jetzt aus meiner Warte, kleine Entwicklung ist, dass wir tatsächlich die Architekturentscheidungen im Team treffen. Wie gesagt, im Kleinen gehen meine Erfahrungen nicht so wahnsinnig weit, aber ich habe schon auch ab und zu mal mit nur irgendwie einem oder vielleicht zwei Teams gearbeitet. Und was sich da für uns immer rausgestellt hat, also die Male, wo ich da irgendwie involviert war, dass letztendlich es meistens tatsächlich doch einer ist, sagen wir mal, der sich eher diesen Hut aufgesetzt hat. Es gab nie die offizielle Rolle, aber wenn es um Architekturentscheidungen ging, war es dann letztendlich oft so, dass alle auf die gleiche Person geschaut haben. Und die Person war halt dann diejenige, die den Vorschlag gemacht hat. Und man hat das dann natürlich diskutiert, weil die alle das ja auch mittragen sollen und wollen. Und das heißt, man könnte fast sagen, es gibt so eine versteckte Architekturrolle. Wobei ich das auch gar nicht... Ich weiß gar nicht, ich finde das gar nicht dramatisch, weil letztendlich gibt es doch in einer Gruppe von Menschen, ich muss nicht mal Team sagen, eigentlich immer abhängig davon, was wir gerade tun, irgendjemand, der in die Führung geht. Und das ist sogar auch die Idee von agilen Teams. Das ist was, was ich weiß nicht mehr wann, ich glaube 2001 oder also wirklich Jahre, Jahre her, mal von Kent Beck auch gehört habe, der halt so gesagt hat, was erwartet wird, ist, dass jeder ein Leader ist zu irgendeinem Zeitpunkt. Also das heißt, ich kann das eine besser und du kannst das andere besser, beziehungsweise es geht auch gar nicht mal, ich weiß nicht, ja, es geht schon auch um, was man besser kann oder weiß, aber es geht auch darum, wofür brenne ich? Also was ist mir wichtig? Und wenn mir ein Thema besonders wichtig ist, dann gehe ich da in den Lead. Und auch üblicherweise merkt das ja auch der Rest des Teams, weil Leadership hat ja auch viel damit zu tun, oder nicht nur viel, sondern ich würde sagen, alles damit zu tun, folgen mir überhaupt Leute? Also wenn mir keiner folgt, dann bin ich ja auch kein Leader. Also das ist irgendwie, und das ist ja auch das genau im Scrum-Team, wo wir alle auf Augenhöhe sind, ist das genau der Punkt. Das heißt, wenn ich jetzt diejenige bin, die jetzt für Architektur vor allem diese Leidenschaft haben, mir ist das wichtig, dass wir hier konzeptionelle Integrität haben und dies und jenes, dann werde ich mit Sicherheit dort eher das Wort ergreifen, als jetzt bei Themen, für die ich nicht ganz so brenne. Da werde ich zwar auch mein Teil dazu beitragen, aber ich bin nicht diejenige, die in den Lead geht. Und mit Sicherheit ist dann auch der Rest des Teams eben bereit oder eben im anderen Fall nicht bereit, mir da zu folgen, wenn ich hier irgendwie was sage. Also es gibt auf jeden Fall Leadership in einer Gruppe, in einem Team, auch wenn sie auf Augenhöhe ist. Und das ist auch, ich weiß nicht, man tut sich manchmal da ein bisschen schwer damit, dass es überhaupt nichts Verwerfliches. Das ist ja nicht irgendwie eine Hierarchie und ich habe hier das Sagen oder irgendwas, sondern es geht darum, wem vertraut man bei welchen Themen.
Also da sind ja, ich finde, da sind eine ganze Menge interessante Aussagen drin. Also das Erste, was du damit indirekt sagst, ist, dass ein Architekt oder eine Architektin irgendwie ein Leader ist. Ist das so?
Bezogen auf Architektur.
Okay, also das ist sozusagen inhärent in dieser Rolle. Dann ist die andere Aussage, also dass sozusagen, du beschreibst es halt sozusagen emergent, es ergibt sich halt, nicht? Also es wäre jetzt irgendwie so, dass irgendjemand in dem Team sich halt hinstellen würde und sagen würde, ich bin halt der Meinung, komm mal das. Und aufgrund dessen, dass es eben ein Leader oder eine Leaderin ist, würde eben diese Person dann sich dort irgendwie durchsetzen, respektive dafür sorgen, dass diese Themen bearbeitet werden.
Und da kommt aber auch ganz schnell dann sowas wie, wenn wir dann feststellen als Team, das taugt aber gar nicht. Wir dachten, also wenn das jetzt ein neues Team wäre, ja, jetzt stellt sich der Eberhard da und sagt hier, so, da geht's lang und da kenne ich mich aus und das ist so und wir sagen erstmal alle, ja, machen wir und dann stellen wir aber fest, oh, das war nichts, ja. Dann wird es beim nächsten Mal schon schwieriger sein und vielleicht guckt das Team nach einer anderen Person, die jetzt da in den Lead geht. Also das ist nicht automatisch so, dass die Person, die jetzt das Wort ergreift oder da am dominantesten ist, automatisch Leader ist. Weil, wie gesagt, es braucht Follower dazu ja auch. Aber du wolltest noch woanders hin?
Nee, also das ist genau, glaube ich, der Punkt an der Stelle. Und damit, also die Frage hatte halt diese Formulierung, setze ich einen Architekten in ein agiles Team, führe ich eine Sonderrolle ein und störe das Team und deren Eigenständigkeit? Da habe ich jetzt das Gefühl, dass eigentlich deine Aussage ist, naja, das tue ich ja gar nicht, das ergibt sich halt.
Genau.
Okay.
Genau, das tue ich gar nicht.
Das ist, glaube ich, so ein bisschen der Kernunterschied. Kann es sein, dass sowas nicht passiert? Ist das schlimm, wenn das nicht passiert? Also, dass man irgendwie sagt, da geht niemand, also dass in dem Team niemand in den Lead geht und ist das ein Problem?
Naja, wenn es so ist, dass dadurch das Team als Ganzes sich nicht traut, eine Entscheidung zu treffen, weil das Team insgesamt den Eindruck hat, wir haben nicht dieses Wissen, um so eine Entscheidung zu treffen, dann wird es eben schwierig. Es kann aber schon auch sein, dass wir als Team insgesamt uns gut genug damit auskennen. Dann sind wir wieder da, womit wir eigentlich angefangen haben. Das heißt, unsere Unsicherheit ist eigentlich sehr gering und wir trauen uns das alle zu und es ist auch eigentlich egal. Ja, also wer jetzt, vielleicht muss man nicht mal groß drüber reden, sondern es ist so in dieser gefährlichen Kategorie eh klar. Und ja, genau, also das geht schon auch. Aber wenn wir eben in einem Umfeld sind, wo wir unsicher sind, dann braucht es halt irgendwie einen, mehrere Personen, die sich hier mit mehr beschäftigen dann auch und sich damit auseinandersetzen. Und das kann dann schon auch wieder wer auch immer im Team sein, also dass man sagt, die zwei machen jetzt einen Spike und damit werden wir mehr darüber lernen und können daraufhin unsere Entscheidung treffen.
Aber gibt es so eine Situation, also ich hänge noch immer an dieser, also das ist ein bisschen auch die vielleicht eine Aussage von dieser Frage. Ich habe das Gefühl, das geht ein bisschen von der Prämisse aus, dass man sozusagen diese Architektenrolle irgendwie benötigt. Wenn man sagt, die ergibt sich, wäre es ja denkbar, dass sie sich überhaupt gar nicht ergibt. Also dass halt in bestimmten Fragen, also für mich scheint das auch, also ich glaube, du, ja, also vielleicht ist es auch fragenabhängig. Also in bestimmten Fragen ist es halt, gibt es niemanden, der in die Lead geht. Und das kann ja durchaus dazu führen, dass es dann eine Blockade in dem Team gibt. Was mache ich denn dann? Und wer macht vor allem irgendetwas? Oder ist das eine Situation, die du noch nicht erlebt hast und die deswegen eigentlich nicht gelöst werden muss?
Kannst du es mal, also Blockade inwiefern, kannst du es mal noch ein bisschen?
Ja, dass man, also dass halt offensichtlich notwendig ist, dass man halt irgendein Konzept gebraucht, irgendeine Architekturentscheidung und das Team, im Team findet sich halt niemand, der es entscheiden möchte. Gibt es sowas oder ist das jetzt irgendwie völlig ausgeschlossen? Hört sich an, wie das, gibt es nicht.
Ja, also ich mir fällt jetzt gerade keine Situation ein. Was ich viel mehr kenne, ist, es gibt eher verhärtete Fronten. Was natürlich auch beliebig schwierig sein kann. Also vor allem, wenn es dann noch auf der menschlichen Ebene auch noch sich da durchzieht oder irgendwie so, also dann da wird es einfach richtig schwer. Aber dieses andere, ich meine fast, ich kenne das dann nur so, dass man dann unbewusst einfach irgendwas macht, was manchmal auch nicht unbedingt besser ist. Also es gibt irgendeine Story, die zu implementieren ist und die braucht eigentlich, benötigt irgendwie Architekturänderungen, aber es wird gar nicht offensichtlich gemacht, dass das so ist, sondern diejenigen, die sich das Thema genommen haben, machen einfach diese Änderung.
Gut, damit, du hast jetzt noch eine andere Frage, also du hast noch ein anderes Szenario aufgeworfen, das finde ich halt auch spannend, also genau diese Geschichte mit den verhärteten Fronten, da wäre es ja, wenn ich halt jetzt jemanden hätte, der auf der Visitenkarte stehen hat, Architekt oder Architektin, wäre es ja klar, dass irgendwie diese Person es halt machen würde. Wie mache ich das denn, wenn diese dedizierte Person fehlt? Was mache ich dann?
Bei den verhärteten Fronten. Ich meine, eigentlich ist es auch fast ein Thema, was unabhängig ist von der Architektur. Ja. Weil das kann ich ja in jedem möglichen Beispiel irgendwie haben. Idealerweise gehe ich so her, dass ich für beide einen Spike machen kann. Und dann können wir daraus lernen und dann entscheiden. Also wenn das irgendwie verschiedene Vorschläge sind und dann kann ich eben versuchen, können wir da ein Stück weit was implementieren, was wir dann vergleichen können mit der anderen Implementierung und sehen, was uns weiterhilft. Das ist irgendwie, naja, wobei, was ich gerade auch so denke, manchmal sind die Fronten so verhärtet, dass selbst, ich denke gerade an USA oder so, von wegen Fake und überhaupt, ja, also dann kannst du dann mit, und das gibt, also nicht so extrem wie in den USA, aber trotzdem, es gibt es auch im Team, dass selbst du sagst, okay, wir haben jetzt das und das draus gelernt, aber es gibt welche, die sehen die Fakten anders, also ja, diese alternativen Fakten oder wie man das heute nennt. Ich meine, dann, wenn ich wirklich so verhärtete Fronten habe, dann hilft eigentlich fast nur zu gucken, dass man das Team schützt, indem man guckt, wie kann man die Personen trennen und dass halt ein Teil in ein anderes Team geht. Also, weil letztendlich tut man sich da nicht mehr groß gut. Natürlich, man kann auch erst versuchen, mit irgendwie Konfliktmanagement und all sowas hier angehen, aber manchmal ist es dann auch schon zu schwierig.
Das heißt, also skizziert hast du jetzt irgendwie entweder sozusagen Fakten näher untersuchen durch einen Zweig.
Ja.
Und dann hast du irgendwie gesagt, naja, wir können es halt durch Konfliktmanagement oder irgendwie Trennung der beteiligten Parteien sozusagen in den harten Fällen machen. Wer macht das? Also ist das im klassischen Modell oder wenn man sozusagen von den Leuten spricht, die ja die Architektenrolle wirklich haben, selbst die würden das ja wahrscheinlich nicht tun. Also es kann ja nicht die Aufgabe eines Architekten sein, die Teams umzubilden.
Nee.
Wie würde das denn in einem agilen Umfeld funktionieren?
So wie ich es meistens kenne, läuft das am ehesten über den Product Owner, weil der Product Owner meistens in irgendeiner Form in der Hierarchie verankert ist. Man kann dann noch sagen, muss das so sein oder wie auch immer. Und man könnte auch sagen, natürlicherweise hängt das vielleicht eher beim Scrum Master, weil der Scrum Master ja auch so ein bisschen für Team-Kohärenz zuständig ist. Als Scrum Master spricht man das wahrscheinlich eher noch an, aber hängt eben selten, wenn nicht nie, in der Hierarchie drin. Das heißt, kann auch schlecht eine Entscheidung treffen. Was fast noch besser ist, wenn man die Möglichkeit hat, dass man sowieso die Teams so aufstellt, dass die Leute self-selected Teams haben. Das heißt, jeder sagt, in welchem Team er eigentlich arbeiten möchte. Jetzt sind wir nochmal in einer ganz anderen Welt. Dann können es die Mitarbeiter auch selbst lösen. Die Umgebung, in denen ich da oft bin, na, stimmt nicht. Also manchmal haben wir das mit den self-selecting Teams und das heißt, dann wird es auch direkt auch von den Mitarbeitern angesprochen und auch einfach geändert. Und wenn wir aber eingebettet sind in so einer Hierarchie, dann läuft das auch üblicherweise über die Hierarchie.
Spannend. Also ich hätte nämlich eigentlich erwartet, dass die Antwort ist, naja, Scrum Master kümmert sich da drum. Mhm. Aber dass du halt den Product Owner anführst, fand ich an der Stelle bemerkenswert.
Ja, also wie gesagt, man erwartet es auch vom Scrum Master. Die Frage ist, inwiefern ist ein Scrum Master wirklich empowered, das zu tun?
Okay.
Das ist die Frage. Und meistens, weil man ja auch sagt, Scrum Master auf jeden Fall ist einer vom Team und so, dann hängt der Scrum Master nicht in der Hierarchie. Und so erlebe ich das auch meistens. Also, dass ein Scrum Master eben, ja, Teil des Teams eher ist und von daher auch gar nicht hier irgendwie was sagen kann, was so eine Veränderung angeht. Also eine Empfehlung aussprechen, ja.
Okay, spannend. Noch was aus deiner Sicht relevant ist für diese Fragen rund um Architekturrolle und die Zusammenarbeit mit dem Team?
Also genau, am Anfang sagte ich auch schon, dass es ja über die Zeit sich auch verändert. Und wir hatten so diese zwei Extreme. Das eine ist irgendwie, wir kennen uns damit aus. Das heißt, sind stabil im Umfeld und das Team als Ganzes kann die Entscheidungen treffen. Wenn wir mehrere Teams sind, haben wir diese Community of Practice oder auch irgendwie Chefarchitekt guckt über irgendwie, alles wird nur konsultiert, wenn irgendwas ist. Das andere extrem unstabil, komplex und dann gibt es eher so ein technisches Service-Team, was eine Dienstleistung, die Architektur als Dienstleistung anbietet und dann gibt es eben noch irgendwas dazwischen. Und dieses Dazwischen, das kenne ich so, dass wir, ich nenne das gerne eher so ein technisches Beratungsteam. Das heißt, wenn wir jetzt mit unserer Weiterentwicklung irgendwo hinkommen, wo es für uns schwierig wird und wir merken, da ist jetzt gerade ein Gebiet, wo wir große Unsicherheit haben, auch wenn wir uns eigentlich inzwischen sehr gut mit allem auskennen, dann holen wir uns für eine Zeit jemanden dazu, der uns dabei unterstützt. Also diese Person unterstützt uns darin, jetzt, dass wir A, das Know-how aufbauen und B, uns auch sicherer werden, jetzt die richtigen Entscheidungen zu treffen, was die Architektur angeht. Das heißt, das ist meistens so ein Weg auch. Also fangen wir an, eine komplett neue Entwicklung, mit der wir vorher nichts zu tun haben. Dann wird es über die Dienstleistung gemacht. Bewegen wir uns langsam dahin, dass es stabiler wird, weniger komplex. Dann ist es so, dass wir ab und zu eine Unterstützung uns holen. Und sind wir im stabilen Umfeld, brauchen wir diese Unterstützung eigentlich auch nicht, sondern es geht mehr darum, wir teilen auch anderen mit, welche Veränderungen wir machen.
Okay, super. Genau, es kommen irgendwie immer noch weitere Fragen, ganz lustig, über das Formular rein, deutlich mehr als sonst. Und das ist auch, also wir haben ja das Thema mit der Rolle jetzt irgendwie länger diskutiert. Die Frage, die gerade eben reingekommen ist, ist aus meiner Sicht auch so ein bisschen ein Klassiker, aber ein ganz anderer. Und zwar, sollten Architekturthemen auch ins Backlog mit einfließen? Gibt es User Stories, die rein um die Architektur sich drehen? Sollten sie anders gekennzeichnet werden?
Mhm. Wie siehst du das? Also meiner Meinung nach ja, weil ich finde es immer schwierig, wenn was nicht im Backlog steht, dass es dann auch wirklich die entsprechende Achtsamkeit kriegt und auch priorisiert wird. Ähnliches gilt für irgendwelche Refactorings. Also ich verstehe zwar schon und kann das nachvollziehen, dass man sagt, ja, man möchte im Backlog rein nur für die Business-Funktionalität haben. Also da hätte ich jetzt kein Problem mit. Ich sehe nur oftmals die Gefahr, dass es dann unter den Tisch fällt und keiner irgendwie dran denkt, dass wir tatsächlich dafür uns auch Zeit nehmen und das mit rein priorisieren und tatsächlich auch angehen. Am schönsten ist es bei Architekturthemen, wenn wir die so mit aufnehmen können, dass sie getrieben werden über eine funktionale, also sprich eine normale Story, die dann eben von dem, was sie an neuer Funktionalität bietet, relativ klein ist, weil der größte Anteil eigentlich die Architekturentwicklung hier ist. Also das finde ich das Ideal. Okay. Geht nicht ganz immer.
Also finde ich auch spannend. Und da wäre jetzt ein bisschen so eine Folgefrage. Also ich stelle mir jetzt Folgendes vor. Ich bin Product Owner. Meine erste These wäre, Product Owner haben keine Ahnung von Technik oder können keine Ahnung von Technik haben. Natürlich können sie das irgendwie auch haben, aber eigentlich sind es ja Business-Leute. So, das heißt also, ich habe jetzt irgendwie, und wenn ich es richtig verstehe, ist ja die Aufgabe eines Product Owners, nehmen wir also an, das ist einer, der keine Ahnung hat von eben Technik, diese User Stories zu priorisieren. Das heißt, passiert jetzt Folgendes, dass irgendwie eine User Story, da steht irgendwelcher Architekturkram drin. Ich als Product Owner, das ist mein gutes Recht, habe irgendwie keine Ahnung davon, weil ich bin irgendwie business orientiert. Und jetzt soll ich das Ding priorisieren. Mhm. Das kann ja eigentlich nicht funktionieren. Mhm. Oder täusche ich mich da irgendwo? Habe ich irgendwo ein Missverständnis?
Mhm. Nee, die Frage ist gut. Da gibt's für mich verschiedene Ansätze dazu. Angefangen damit, dass die Priorisierung schon auch gemeinsam erfolgen sollte. Also, dass ich zwar aus Business-Sicht das Backlog priorisiere, aber ich brauche als Product Owner sehr wohl den Input vom Team. Angefangen damit, dass ich als Product Owner verstehen muss, dass wenn auch was weiß ich, Story A ist für mich super wichtig, möchte ich jetzt zuerst machen und Story F eben nicht so. Und das Team sagt mir aber, Story A wird viel einfacher zu machen sein, wenn wir F zuerst machen. Also diese Informationen muss ich ja haben, weiß ich wahrscheinlich nicht, sprich irgendwelche Abhängigkeiten oder auch Risiken bewerten. Das heißt, die erste Antwort dazu ist, als Product Owner muss ich, und das sehe ich wirklich so, muss ich auch die Informationen vom Team einholen. Das ist Punkt 1 dazu. Punkt 2 dazu ist, dass ich finde, dass das Entwicklungsteam, sprich, da nehme ich jetzt den PO extra mal raus, meistens noch wirklich gut daran arbeiten kann, besser zu argumentieren, warum irgendwelche, wie du so schön gesagt hast, Architekturkram wirklich wichtig ist. Und zwar kann man das auch Ich würde sagen, in mindestens 8 von 10 Fällen, wenn nicht in 10 von 10 Fällen, so verargumentieren, dass auch klar wird, welchen Business-Nutzen man davon hat, wenn man die Architektur so oder so ändert oder das noch erstellt oder nicht. Und ich sehe immer wieder, dass man von der Entwicklungsseite auch gar nicht so richtig bereit dazu ist, sich zu überlegen, wie, das war vielleicht jetzt ein unschönes Wort in dem Zusammenhang, aber wie man das verkauft. Also, und verkauft meine ich jetzt nicht, ich ziehe den PO über den Tisch und erzähle dem sonst was, sondern es geht darum, so ein Vokabular zu verwenden, sodass das einleuchtend ist für den PO, was der Nutzen wirklich ist. Und ich meine, wir machen ja auch nicht irgendeinen Architekturkram, einfach weil wir es lustig finden, sondern wir machen das doch aus einem bestimmten Grund. Und diesen Grund wirklich so zu erläutern, dass das jemand versteht, der nicht techie ist, ich finde, das gehört mit zum Skill vom Team.
Ja, genau. Und also, und ich finde den anderen Punkt, also ich finde es da auch noch wichtig, wenn ich es halt sozusagen erklären kann, dann gibt es halt diesen Business-Nutzen auch. Ich habe halt eine Aversion, ehrlich, ich persönlich habe eine Aversion dagegen. Ich sehe halt viel zu viele Initiativen, wo irgendwelche Dinge getan werden, die keinen Business-Nutzen bringen.
Ja.
Nicht? Also wenn man es halt irgendwie erklären muss, dann kann man eigentlich ausschließen, dass es diesen Business-Nutzen nicht gibt und dann arbeitet man irgendwie an sinnvollen Sachen. Also von daher, ja. Genau, das ist ein sehr guter Punkt.
Genau, ich meine, also muss ich auch ehrlich sagen, ich habe das jetzt zum Glück so lange, schon länger nicht mehr gesehen, aber ich weiß, also so in meinen Anfangszeiten, ich habe das dann auch immer genannt, CV-Driven Architecture, also so von wegen Lebenslauf getrieben. Also man packt in die Architektur einfach Sachen rein, die man selbst gerne in seinem Lebenslauf stehen haben möchte, dass man dies und jenes schon mal gemacht hat. Und das sehe ich inzwischen weniger, wahrscheinlich deswegen, weil der Fokus mehr auf von wegen Business-Erstellung geht. Aber es gibt es wahrscheinlich trotzdem immer noch.
Gut, vielleicht habe ich genau eine Folgefrage an der Stelle. Also was man sozusagen, also das ist ja so ein bisschen so eine Anforderung, die man vielleicht als PO an ein Team stellt. Es gibt jetzt die umgekehrte Perspektive und da ist halt irgendwie oft diese Aussage, naja, also eine plakative Aussage, die man da treffen kann, ist, naja, diese Business-Leute, POs und so, die wollen halt die ganze Zeit Features. Und wenn wir halt irgendwie ankommen und sagen halt, wir müssen halt irgendwie architekturell irgendwas machen und irgendwas sauber machen, dann verbieten sie uns das halt und das können wir nicht akzeptieren. Konsequenz, wir machen es halt trotzdem, wir sagen es ihnen nur nicht. Ist das ein Problem, was du auch siehst? Wie geht man damit um oder ist das etwas, was im Wesentlichen eher ein gelöstes Thema ist?
Also ich sehe die Diskussion, ich erlebe das selber in meinen Teams weniger. Wie gesagt, ich finde oft, es besser ist, transparent zu machen. Deswegen sage ich auch, ich nehme das gerne ins Backlog auf, auch wenn ich weiß, es gibt hier irgendwelche Puristen, die sagen, im Backlog darf das nicht sein. Und ich möchte auch hier nochmal wiederholen, idealerweise steht der Architekturkram auch so drin, dass er getrieben wird über eine funktionale Story, die eben dann nicht jetzt wahnsinnig viel an Funktionalität bietet, weil der größere Teil eben der Architekturkram ist. Aber ich möchte es gerne transparent machen. Das so zu machen, dass wir irgendwie was machen, ja, komplett intransparent, das ist die schlechteste aller Lösungen. Da finde ich es eher noch besser, was manche Teams auch machen, dass sie sagen, sie reservieren sich x Prozent an Zeit, wo sie eben solche Dinge fixen. Also oft ist es dann eher nicht Weiterentwicklung der Architektur, sondern es geht dann meistens eher um Refactorings, dass das oft dann das Thema ist und dass man sagt, ja, wir, weiß ich nicht, reservieren uns, keine Ahnung, 20% unserer Zeit oder wie viel auch immer und machen da sowas. Aber das ist dann auch transparent, dass man das macht. Aber selbst da finde ich es ja sinnvoller, wenn wir sagen, und lieber PO, das ist dein Nutzen davon, beziehungsweise unser aller oder Kundennutzen. Und wenn es nur das ist, dass es heißt, die nächsten Stories sind einfacher zu implementieren und gehen damit schneller. Also das ist ja auch ein Business-Nutzen.
Genau, eigentlich sozusagen der ultimative Business-Nutzen, nicht? Also ja. Eben höhere Produktivität bei der Softwareentwicklung.
Genau.
Gut, spannende Diskussion, um sozusagen nochmal einen Sprung zu machen zu einem anderen Thema, auch wieder eine Frage. Da ist die Frage plakativ. Doppelpunkt, ist es eine Illusion zu glauben, dass man Verantwortlichkeiten für bauende Kontexte, also für bestimmte Fachlichkeiten zwischen agilen Teams verschieben kann? Und das ist etwas, was ich irgendwie in einer Folge schon diskutiert habe, wo man irgendwie sagt, naja, wir haben halt irgendwie Teams sind für bauende Kontexte verantwortlich und eben für bestimmte Fachlichkeiten. Und da steht weiter, Architektur trifft man damit ja, ich weiß nicht, da hat sich die Person, glaube ich, irgendwie vertippt, also man trifft damit ja sofort auch Architekturentscheidungen.
Also jetzt nochmal für mich, um richtig verstehen, also es geht darum, ob ein Team die Fachlichkeit, mit denen sich das Team beschäftigt, schnell wechseln kann und sich dann mit einer anderen Fachlichkeit beschäftigt. Ist das die Frage?
Ja, so ein bisschen läuft es in diese Richtung. Also ich bin mir auch nicht ganz sicher, auf welchen Teil dieser Folge da Bezug genommen wird, aber meine persönliche Meinung, die ich da wahrscheinlich immer zum Besten gegeben habe, ist, ich habe halt Teams. Teams sind halt verantwortlich für bestimmte Fachlichkeiten, also was weiß ich, Rechnungserstellung oder Bestellenannahme oder was.
Auch so.
Genau. So, und jetzt ist halt irgendwie das Problem, dass ich halt über die Zeit vermutlich unterschiedliche Punkte habe, an denen halt der Fokus der Änderung ist. Und ich kann mir, also nicht, ich baue jetzt irgendwie erstmal die ganze Rechnungserstellung und irgendwann ist es halt sozusagen langweilig und da passiert halt nicht mehr so wahnsinnig viel. Und es gibt neue Themen. So, das heißt, wenn ich jetzt irgendwie sage, diese Teams arbeiten fest an diesen Fachlichkeiten, ich hätte halt, also das ist auch das, was ich eigentlich beobachte, ich würde halt davon ausgehen, dass die Teams irgendwann Fachlichkeiten traden. So, und das ist irgendwie die Frage, kann man das wirklich, also verstehe ich das, oder geht das irgendwie nicht? Und damit trifft man irgendwie auch Architekturentscheidungen in dem Sinne, dass eben nach Conway's Law die Kommunikationsbeziehungen eben auch die Architektur mit beeinflussen. So, das ist so ein bisschen die Frage. Also kann ich eigentlich diese Fachlichkeiten verschieben oder gibt es da Schwierigkeiten?
Ich glaube, ich höre da ein ganz anderes Thema.
Okay.
Und zwar das Thema, was ich da höre, ist stabile Teams. Darf man Teams gar nie verändern? Nämlich, die sind, wie sie sind. Und jetzt war das fürs Rechnungswesen. Jetzt gibt's da nichts mehr zu tun oder nur noch wenig. Und jetzt sucht man eine andere Fachlichkeit genau für dieses Team. Eine andere Überlegung könnte ja auch sein, vielleicht verändert sich das Team, weil Rechnungswesen braucht jetzt gar nicht mehr so viele Leute und es wird jetzt ein viel kleineres Team. Und die anderen formen ein neues Team oder gehen zu anderen Teams. Also für mich steckt das auch so ein bisschen dahinter. Und jetzt beantworte ich mal meine eigene Frage. Sehr frech. also erstmal ganz grundsätzlich finde ich stabile Teams erstmal schon gut. Also weil das irgendwie, die sind oft performanter. Aber Teams auf wirklich richtig lange Sicht stabil zu halten, finde ich jetzt auch nicht sinnvoll, weil damit, und da kommen wir jetzt zum anderen Thema, was gerade viel geredet wird, die ganze Diversifizierung verloren geht. Das heißt, wir wachsen ja als Einheit zusammen und das bietet gleichzeitig diese Gefahr, dass wir gar keine unterschiedlichen Perspektiven mehr auf das haben, was wir eigentlich bauen. Und ich möchte ja eigentlich auch eine Diversität da drin haben und unterschiedliche Fragen stellen auf das, was wir hier bauen. Oder anders ausgedrückt, je länger wir auch zusammen sind als Team stabil, wirklich stabil, desto weniger innovativ sind wir. Also das heißt, jetzt wirklich auf, vielleicht ist es übertrieben, aber auf 10 Jahre hin ein Team stabil zu halten, finde ich, ist keine gute Idee, wenn ich in der Lage sein möchte, auch innovativ zu sein. Und das heißt, wenn dann so eine Entwicklung kommt, kann ich das auch so nutzen und sagen, ohne dass ich jetzt sage, ich reiße hier ständig irgendwie die Teams durcheinander, das ist auch keine gute Idee. Ja, aber dann nutze ich das doch und bringe so ein bisschen eine Veränderung in die Teamstruktur rein und darüber schaffe ich es auch, dass ich eben mehr Diversifizierung im Team, in den verschiedenen Teams habe und damit mir die Möglichkeit erhalte, innovativ zu sein.
Gut, das ist spannend. Also damit ist die Aussage eigentlich, wenn ich halt langfristig stabile Teams habe, das ist eigentlich nicht mein Ziel. Die Frage ging ja bei, und das wäre jetzt eine mögliche Antwort, nicht? Also ich sage, ja, dieses Team hat halt zu wenig zu tun, also verkleinere ich das Team, genau, und die Leute gehen halt in die anderen Teams und ich habe dadurch sogar einen Vorteil. Das ist auf jeden Fall schon mal eine gute, also finde ich, ist halt eine perfekte Handlungsalternative dafür. Aber die Frage war ja eigentlich, und das wäre die andere Alternative, das Team hat also zu wenig zu tun und übernimmt jetzt von irgendjemand anders irgendeine Aufgabe, wo halt mehr zu tun ist. Das heißt also, es ist plötzlich eben ein Team, was halt eine zusätzliche Fachlichkeit bearbeitet, die vielleicht vorher von einem anderen Team kam. Wäre das auch eine Handlungsalternative oder ist das schlechter oder sollte man gar nicht tun? Wie siehst du das?
Also was man eben machen kann, ist, wenn diese Dinge, die das andere Team, also die ich jetzt als Team neu übernehme, dass wenn die auch in sich abgeschlossen sind, dann ist das schon machbar. Ich finde es eben schwierig, wenn das dann so ist, dass wir als Team uns auf unterschiedlichste Sachen konzentrieren, verschiedene Fachlichkeiten. Und das andere auch, wer hat denn dann die Verantwortung für diese Fachlichkeit als Ganzes? Hat das dieses andere Team? Und wir arbeiten denen zu? Also da kommen einfach so nochmal weitere Fragen hinzu, wobei es auch sein kann, wir haben eine Fachlichkeit, die von mehreren Teams bearbeitet wird und vielleicht geht es jetzt in dem Fall auch in diese Richtung. Und selbst da finde ich es einfach besser, es ist dann wieder unterteilt in, ich weiß nicht, wenn das möglich ist, Unterfachlichkeiten oder sowas. Es ist wahrscheinlich auch wieder, kommt sehr darauf an, um was handelt es sich jetzt gerade. Also wie gesagt, schwierig finde ich einfach, wenn wir in einem Team arbeiten und wir kriegen dann Sachen zugeteilt, wo wir gar nicht diese Gesamtverantwortung dafür haben, sondern wir letztendlich zuarbeiten zu einem anderen Team, was diese Verantwortung hat, weil daraus dann sich halt schneller gibt, dass es funktioniert dann nachher nicht.
Gut, das heißt also, die Prämisse, die du aufstellst, ist, das Team muss halt die Verantwortung für diese Sache halt übernehmen, idealerweise vollständig. Wenn das denn so ist, also wenn man jetzt irgendwie sagt, okay, dieses Team übernimmt jetzt die Verantwortung für folgende Sache von folgendem anderen Team und dieses andere Team hat da irgendwie nichts mehr zu melden, ist das dann aus deiner Sicht eine gleichwertige Alternative dazu, die Person zu verschieben oder die bessere oder die schlechtere? Also kann man das irgendwie gegeneinander aufwiegen? Ich habe halt das Gefühl, das sind zwei Handlungsalternativen und eine von beiden müsste man ja jetzt ergreifen.
Also kann ich nicht sagen, welches besser ist. Wahrscheinlich ist es da auch so, dass es so sehr vom Kontext abhängt. Und zwar allein schon auch das, was ist überhaupt möglich. Also ich habe gar nicht immer beide Möglichkeiten.
Gut. Also, ja. Und damit sind wir eigentlich irgendwie bei der Anfangsaussage, nicht? Bei It Depends. Und haben irgendwie auch die Stunde, glaube ich, gut gefüllt. Ich habe auf jeden Fall eine Menge gelernt. Vielen Dank dafür. Und es gab irgendwie auch, wie gesagt, eine Menge schöner Fragen. Das finde ich irgendwie auch super. Weiß nicht, möchtest du noch was sagen abschließend? Irgendwas, was?
Ich glaube, mein Abschluss wäre insofern, also dieses It Depends unterstreichen. Das Gefährliche ist einfach, wenn man sich irgendwas überlegt, wie was zu gehen hat, und dann steht man vor einem Problem und man macht es so, weil das hat ja so zu gehen, aber dann nicht erkennt, dass vielleicht in diesem Fall was anderes besser wäre. Sprich eben nicht dogmatisch sein, sondern immer den Kontext anschauen und abwägen und vielleicht auch mal kurz was probieren und dann zu entscheiden, was passt jetzt hier am besten. Also Dogmatismus killt einfach alles.
Super. Ja, dann vielen Dank, Jutta. Kurzer Ausblick auf nächste Woche. Ehrlich gesagt weiß ich noch nicht genau, was ich mache, aber da melde ich mich über die sozusagen üblichen Kanäle. Und ja, dann wünsche ich schon mal ein schönes Wochenende und vielen Dank nochmal.
Ja, sehr gerne. Tschüss. Ja, tschüss.